So, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein hier in Ingolstadt und mit euch weiterzufahren in einem Thema, das wir jetzt schon zwei, dreimal bewegt haben und heute noch weiter vertiefen. Es geht um unsere Berufung und wir haben schon festgestellt, unsere Berufung, das ist nicht etwas, ein Schmuckwerk oder etwas Optionales, wo man sagt, der eine hat es, der andere hat es nicht, sondern wo wir uns dafür entscheiden und sagen, da hat Gott einen Plan für unser Leben festgelegt. Und wir haben diese Möglichkeit, diesen Plan anzunehmen, darin zu leben. Und das heißt dann damit, in unserer Berufung zu leben und die auszuleben. Und was das bedeutet, wenn jemand seine Berufung auslebt, das sehen wir an, sage ich mal, etwas berühmteren Gestalten in der Bibel. Jesus persönlich, Paulus, der seine Berufung erkannt und angenommen hat, obwohl er was ganz anderes vorhatte im Leben. Oder ein Josua, der Diener des Moses, der seine Berufung angenommen hat. Oder auch ein Jonathan, der Sohn Sauls. Wenn wir da mal ganz kurz drauf schauen, Jonathan war ja der Sohn des Königs Saul. Und eigentlich war sein Lebenslauf vorgezeichnet. Als Prinz, was wirst du dann eines Tages? König. Das wäre so die normale, logische Folge. Und Jonathan hat sich durch seine Freundschaft mit David, wo er mehr gelernt hat über den Gott Jahwe, den Gott der Israeliten, hat er erfahren, David ist der auserwählte König, nicht er als Jonathan. Und Jonathan war bereit, zurückzutreten, seine natürliche Laufbahn zu verlassen und dafür einen geistlichen Lauf einzuschlagen. Darum geht's also bei Berufung. Und wir haben beim letzten Mal etwas unterschieden zwischen dem geistlichen Christen und dem seelischen Christen. Der geistliche Christ ist der, der den Heiligen Geist hört, der Gottes Wort kennt und danach lebt. Und somit auch in seiner Berufung. Der seelische Christ, er ist Christ, er kennt Jesus, aber er lebt fast oder ganz so wie ein natürlicher Mensch. Er lebt nach seinem Verstand, nach seinen Emotionen, nach seinen fünf Sinnen und daran macht er sein Leben fest. Und weiter haben wir festgestellt, dass wir Berufene, Auserwählte und Treue in der Gemeinschaft des Herrn Jesus finden, wenn er zurückkommt auf diesen Planeten, um dann hier für 1000 Jahre zu regieren, das sogenannte 1000-jährige Reich. Und es ist eine Unterscheidung zwischen den Berufenen, den Auserwählten und den Treuen. Die Auserwählten sind die, die ihre Berufung erkannt, ergriffen haben und darin leben. Und die Treuen, das sind die, die ihre Berufung bis zum Ende bewahren, behalten und dann darin leben. Und heute fahren wir fort. Es geht um Berufung. Und es geht jetzt darum, dass wir, wie wir schon gehört haben, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sind. Das heißt, wir müssen manche Dinge eventuell in unseren Einstellungen korrigieren. Das ist der Zweck der Predigt heute Morgen. Und deswegen vorab ein Wort hier aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Da heißt es, alle Korrektur scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die diese Korrektur empfangen haben, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und jetzt kommen die praktischen Anweisungen. Wie sieht die Korrektur aus? Darum, und das passt ja, jetzt wo ihr als Jugend rausgeht auf die Straße, finde ich gigantisch gut, mehr davon jeden Monat eigentlich, weil wir hier eine große Stadt haben in Ingolstadt, wo viele Menschen ja Jesus nicht kennen. Und wir als Gemeinde, wir haben die Aufgabe, den Menschen Jesus bekannt zu machen, zu verkünden. So, die praktische Anweisung richtet auf die erschlafften Hände. Paulus nennt die Ursachen hier im Hebräerbrief. Er sieht und weiß, woran es mangelt, hat beides mit Gebet zu tun, richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirrt. Also da gab es schon einiges, was lahm war in der Gemeinde. Und Paulus will dem vorbeugen, dass es noch lahmer wird. Und deswegen sagt er, Jungs, Mädels, Socken hoch, Mütze runter, es geht darum, dass wir uns ausrichten, damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird. Jage dem Frieden nach mit allen und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Berufung ist eine Gnade und Berufung geschieht aus der Gnade. Es ist eine Gnade, die Gott dir ganz persönlich zuspricht und sagt, das ist das, was ich mit dir vorhabe in deinem Leben. Und das ist deine übernatürliche Ausrüstung. Und jetzt geht es darum, A, das zu erkennen und B, dann eben auch das anzunehmen und C, auch darin zu leben. So, achte darauf, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Das würde bedeuten, Menschen sitzen in der Gemeinde, sie sind regelmäßige Gottesdienstbesucher, aber sie leben nicht in dem, wozu Gott sie berufen hat. Das heißt, die Gemeinde ist geschwächt. Diese Brüder und Schwestern sind persönlich geschwächt. Der Zusammenhalt der Gemeinde ist geschwächt. Der Auftrag Gottes wird nur mangelhaft ausgeführt oder vielleicht auch gar nicht. Ungenügend. Und davor möchte der Herr uns bewahren, deswegen sagt er, achte darauf, dass du die Gnade empfängst. Und was geschieht, wenn wir die Gnade nicht empfangen? Bitterkeit sprost auf. Das sind die Menschen, die jahrelang, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre mit Jesus gehen und sie sagen, ja, eigentlich, ich mein's doch ernst und ich komme ja auch in Gottesdienst und ich lese meine Bibel, aber irgendwie, es geht nicht voran. Ich sehe jetzt nicht wirklich, dass ich mich in einem Strom befinde, es ist eher ein Plätschern, es ist eher ein, ja, manchmal hat man so einen Eindruck, wir als Christen mit all den sonstigen Lebensaufgaben, jetzt müssen wir auch noch den schweren Glauben durchs Leben tragen. Dabei ist es ja gerade umgekehrt, der Glaube trägt uns und nicht wir den Glauben. Dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprost, das sind die, die enttäuscht sind, weil nicht das geschieht, was sie sich erhofft haben. Und wenn dann einer bitter ist, dann fängt er an, darüber zu sprechen. Und andere werden auch bitter, weil sie das hören und sagen, oh, bei mir sieht es eigentlich auch nicht besser aus. Das möchte Gott verhindern. Ja, und nun gehen wir in unser Thema hinein. Müssen wir gar nicht lesen hier, sondern nur den letzten Vers. Es geht also darum, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern dass wir Täter sind. Denn Jakobus weist darauf hin, die nur hören und nicht tun, die betrügen sich selbst. Also, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und der zweite Bibelvers, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wie bei allen Bibelstellen, man kann da schnell drüber lesen und kann denken, aha, ich habe es kapiert, ich habe es erfasst. Ja, ist ja irgendwo logisch, dass wir auch Täter sein sollen und nicht allein Hörer. Mir geht es um diesen kleinen Nebensatz, die sich selbst betrügen. Wir mögen es nicht leiden, wenn jemand uns betrügt. Und wir wollen natürlich auch niemanden betrügen. So, wenn uns jemand betrügt, sind wir verärgert. Zu Recht. Wenn wir uns aber selbst betrügen, sind wir in der Regel nicht verärgert. Das ist schon mal festzuhalten, dass wir praktisch Selbstbetrug geschehen lassen. Und das hat verschiedene Ursachen. Und es ist, weil wir es geschehen lassen, oft ohne es zu reflektieren, umso gefährlicher. Worin besteht der Betrug bei denen, die nicht Täter, sondern alleine Hörer sind? Der Betrug besteht darin, dass sie denken, Hören allein genügt. Es genügt also, wenn ich am Sonntag in Gottesdienst gehe oder in die Jugendstunde oder wie auch immer, wo auch immer, dass ich einfach zuhöre. Und wenn ich dann noch am Ende der Predigt in der Lage bin, die Predigt zu beurteilen und das dem Prediger auch mitteile, war heute echt gut oder sonstige Kommentare. Wir haben viele Predigtinspektoren in den Gemeinden sitzen, die die Predigten bewerten am Ende des Gottesdienstes. Aber das ist gar nicht deine Aufgabe, die Predigt zu bewerten. Deine Aufgabe ist, die Predigt zu tun. So, wir meinen aber, es genügt, wenn wir im Gottesdienst sitzen und zuhören und jetzt haben wir neue Informationen gesammelt über Täter des Wortes oder wie auch immer. Das ist der Betrug. Der Betrug besteht darin, dass wir meinen, nur weil wir in einem Gottesdienst sitzen und eine Predigt hören, wandeln wir im Glauben. Im Glauben wandelst du erst, wenn du ein Täter von Gottes Wort bist, denn Glaube ist eine Tat. Glaube ist nicht gedankliche Zustimmung. Gedankliche Zustimmung ist zu einem religiösen Ersatz geworden für echten biblischen Glauben, der hört und tut. Natürlich ist deine Zustimmung wichtig, wenn du die Predigt hörst und merkst, es ist die Wahrheit aus Gottes Wort, dann sollst du sagen, ja, Amen, so ist es und das will ich auch tun. Aber das ist der Anfang, dass du diese Entscheidung triffst und dann geht's eben an das Tun. Also, der Selbstbetrug besteht darin, dass wir meinen, wir tun den Willen Gottes, indem wir alleine sitzen, hören, aber nicht tun. Warum noch geraten wir in diesen Selbstbetrug? Zum einen, weil wir es gar nicht merken, dass wir uns selbst betrügen. Wir blubbern da irgendwie so rein und dann, ohne das groß festzustellen, geschieht das so und wir leben oberflächlich. Das ist also ein seelischer Christ. Ein seelischer Christ, der kennt das Wort Gottes, der hat schon einige Predigten gehört, aber der sitzt da und das führt zu keiner Lebensveränderung, wenn er Gottes Wort hört. Bei anderen ist es so, die erkennen zwar, dass sie sich selbst betrügen, aber sie sagen sich, es ist nicht so schlimm. Und das ist ja das Gefährliche an dem Selbstbetrug. Dass wir uns das so lange argumentativ zurechtlegen können und dann so tief irgendwie in unsere Persönlichkeit, in unser Leben einbauen, dass es ein Teil wird von unserem Leben und dass wir dann immer noch feststellen, es ist gar nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, wenn ich den Herrn nicht suche. Es ist nicht so schlimm, wenn ich nicht regelmäßig in der Bibel lese. Ich lese ja ab und zu. Es ist nicht so schlimm, wenn ich am Sonntag mal den einen oder anderen Gottesdienst ausfallen lasse. Meistens komme ich ja. So, und wir relativieren und banalisieren die Sünde und sagen, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und erneut, das macht deutlich, wie gefährlich dieser Selbstbetrug ist, weil er sehr raffiniert ist. Andere Bibelstellen, wo es auch um das Betrügen geht, sich selbst betrügen, nur damit wir mal eine Vorstellung haben. 1. Korinther 3, 18, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Galater 6, 3, wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. 1. Johannes 1, 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also viele Gelegenheiten, wo wir uns selbst betrügen und genau davor will Jesus uns bewahren, weil wir ja in die Irre gehen, wenn wir uns selbst betrügen. Wir leben nicht in der Wahrheit. Und er macht das an verschiedenen Beispielen deutlich. Kein Haussklave kann zwei Herren dienen. Er wird den einen hassen und den anderen lieben, dem einen anhängen, den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, oder? Man könnte es auch anders formulieren. Ihr könnt nicht Gott dienen und euch selbst. Entweder Jesus ist Herr, dann ist er Chef in deinem Leben, oder du bist Herr, dann bist du Chef in deinem Leben. Und nicht wenige Christen, die sind Chef in ihrem Leben, haben alle Lebensbereiche schön angeordnet, Dazu gehört auch dann der Glaube an Jesus und der Sportverein und die Schule und oder die Arbeitsstelle und die Familie und die Freunde und noch die Urlaubsplanung und vieles andere mehr. All das sind die vielen Lebensbereiche und Sie sind in der Mitte und Sie sind diejenigen, die alles irgendwie bedienen, diese ganzen Lebensbereiche. Das ist, wenn du Chef bist in deinem Leben, wenn du Herr bist in deinem Leben. Wenn aber Jesus Herr ist in deinem Leben, dann ist er in der Mitte. Stellen wir uns ein Rad vor, die Radnabe, also dieses Mittelstück hier. Wenn du in der Mitte bist, wenn du diese Nabe bist, dann bist auch du derjenige, der dieses Rad immer am Laufen halten muss und all die Bereiche bedienen muss und es kostet alles sehr viel Kraft und jetzt habe ich auch noch den Glauben und die Gemeinde, jetzt wollen sie, dass ich mitarbeite. Alles musst du bedienen und es kostet dich sehr viel Kraft. Wenn aber Jesus die Radnabe ist und er ist im Zentrum, dann ist er die Kraft, die Mitte in deinem Leben und aus seiner Kraft lebst du und er ist derjenige, der dafür sorgt, dass diese unterschiedlichen Lebensbereiche aus seiner Kraft heraus bedient werden. Also, niemand kann zwei Herren dienen. Und an anderer Stelle macht er deutlich, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Es geht wieder darum, Täter des Wortes zu sein. Also nicht einfach zuzustimmen und sagen, Jesus ist ein guter Kerl. Und Wahnsinn, er hat sogar mit seinem Leben für mich bezahlt. Und du erkennst all diese Dinge an, die biblisch ja geoffenbart sind. Nein, es geht darum, dass du den Willen Gottes tust. Und das macht er auch an diesem Gleichnis fest von dem Haus, das auf Felsen gebaut ist und dem Haus, das auf Sand gebaut ist. Ihr kennt das. Ich fahre aber fort, weil ich noch eine ganze Menge zu sagen habe. Noch ein ganz wichtiges Thema. Und hier unser Weg, der kann eben so sein oder so sein. Ich bin neulich ganz erschrocken, habe ich bei der Bibellese entdeckt, diesen Jeremia 17,9. Nicht zum ersten Mal gelesen, aber da war es nochmal so deutlich. Trügerisch ist das Herz, da geht es um Selbstbetrug. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Und Rettung daraus gibt es eigentlich nur durch Jesus. Wir können genauso wenig, wie der Leopard seine Flecken wegkriegt oder der Nubier seine schwarze Hautfarbe oder, genauso wenig sind wir in der Lage, unser eigenes Herz zu verändern. Aber Jesus, der unser Herz gemacht hat, er ist der Spezialist, wenn es darum geht, das Herz zu verändern. Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Oder der andere Weg, ich halte an deinen Zeugnissen fest, Herr. Lass mich nicht beschämt werden. Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Es ist ratsam, mindestens einmal im Monat den Psalm 119 zu lesen. Und am besten laut zu beten über dein Leben, weil das der Wille Gottes für dich ist. Und hier Beispiele von denen, die nicht nur Hörer, sondern Täter von Gottes Wort waren, müsst ihr gar nicht lesen. Es ist die Berufung von Jakobus und Johannes, wo Jesus zu ihnen kommt. Sie sind gerade beim Fischen und werfen ihre Netze aus. Und Jesus kommt dazu und sagt zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und er hat sie zu Menschenfischern gemacht. Und das kann nur er. Super, dass ihr rausgeht auf die Straße. Ihr folgt genau diesem Plan von Jesus mit eurem Leben. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Oder auch Levi, der Zöllner, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Gehorsam zeichnet sich aus durch eine unmittelbare Reaktion. Du hörst, stehst auf, folgst ihm nach. Und wir hören schon bei all dem heraus, der eine hört und tut, der andere hört und tut nicht oder später oder ein bisschen anders. Und das könnte man dann eben auch diese Haltung mit anderen Begriffen beschreiben. Johannes schreibt im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Ich glaube, die meisten von uns sind mit diesem Bibelvers bestens vertraut. Und trotzdem, wir alle realisieren auch, jeden Tag gibt es die Gelegenheit, die Welt zu lieben. Und es ist immer wieder wichtig, sich diesen Maßstab Gottes zurückzurufen, ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, ich bin jemand, der die Welt nicht liebt, weil Jesus in mir wohnt und weil die Liebe Gottes in mir wohnt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und Paulus verwendet hier andere Begriffe. Er spricht von den Kindern des Lichts. Hier, wandelt als Kinder des Lichts. Oder auf der anderen Stelle, anderen Seite, die Söhne des Ungehorsams. Und so ist auch heute Morgen die Predigt zu verstehen. Du wandelst als ein Kind des Lichts. Oder du bist gleichzusetzen mit den Söhnen und leider auch mit den Töchtern des Ungehorsams. Und der Feind möchte uns immer gerne zur Nachlässigkeit verführen, sodass wir unsere Geradlinigkeit aufgeben. Jetzt noch mal etwas tiefer, ganz kurz, aber dass wir das festhalten. Jakobus schreibt hier an die Christen: Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit. Er schreibt hier an eine Gemeinde und es ist dann schon immer wieder verwunderlich, was er da für heftige Vokabeln aus dem Köcher zieht. Das Übermaß der Schlechtigkeit. Ich dachte, wir sind in der christlichen Gemeinde. Jakobus ist Realist. Er sagt, ja, wir wollen alle Jesus nachfolgen und wir folgen zu guten Stücken Jesus auch nach, aber es gibt da immer wieder auch Einbrüche im Leben. Es ist wichtig, das zu realisieren, nicht irgendwie darüber wegzurumpeln und zu sagen, naja, so schlimm ist es ja alles gar nicht, sondern er sagt, legt ab und nehmt das Eingepflanzte, das ist jetzt das Gegenmittel. So schaffst du es dann mit dem Herrn zu wandeln. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Die Seelen, das ist unser Denken, unser Fühlen und unser Wollen. Es geht hier nicht um Errettung für den Himmel. Es geht um Errettung darin, dass du Jesus ähnlicher wirst, dass du umgestaltet wirst in sein Ebenbild. Wodurch geschieht das? Indem du das eingepflanzte Wort mit Sanftmut aufnimmst. Denn, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Ich denke, die wenigsten von uns schauen in den Spiegel, um sich selbst zu bewundern. Ja, sondern wir schauen in den Spiegel, weil irgendwas zu korrigieren ist. Die Locke sitzt falsch, da ist ein Pickel auf der Nase oder da ist vielleicht was in der Nase oder irgendwas in den Zähnen. So, wir kontrollieren nochmal, wir schauen in den Spiegel, weil wir gucken wollen, ob es da irgendwas gibt, was korrigiert werden muss. Darüber sprechen wir heute Morgen, Korrektur. So. Und dann korrigieren wir, was zu korrigieren ist. Und dann verlassen wir den Spiegel wieder. Gottes Wort, das wissen wir, ist wie ein Spiegel. Wir müssen diesen Spiegel gar nicht erst herstellen. Der Spiegel ist schon da. Alles, was du tun musst, ist nur, du musst reingucken in diesen Spiegel. Und dann eben auch nicht, um den Spiegel zu bewundern oder dich zu bewundern, sondern was du in dem Spiegel erkennst. Und so ist das in der Regel, wenn du Bibel liest oder auch wenn du eine Predigt hörst, da gibt es das eine oder andere, was dich anspricht und wo du merkst, Gott möchte, dass du das korrigierst in deinem Leben. Der der eben nur flüchtig in den Spiegel schaut und auch nur flüchtig in das Wort Gottes schaut, der hat sich zwar selbst betrachtet, es war ein kurzes Erkennen da und ist dann weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Das ist also ein vergesslicher Hörer. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, was ist das vollkommene Gesetz der Freiheit? Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, was sagt Jesus? Wer in mir bleibt und meine Worte bleiben in ihm, der wird bitten, was er will, und der Vater im Himmel, ja. Es geht darum, dass das Wort in uns bleibt. Nicht, dass wir nur mal kurz reingeguckt haben und sagen, ah ja, da ist Veränderung nötig, sondern dass wir dieses Wort in uns behalten und bewahren. Wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Und jetzt schauen wir uns noch den zweiten Bibelvers an, den ich am Anfang vorgestellt habe, mit dem toten Glauben. Was ist toter Glaube? Hat mit dem Hören und mit dem Tun zu tun. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet und der täglichen Nahrung entbehrt, zu euch kommt und unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, seid gesegnet. Ihr gebt ihnen aber nicht für das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. So, das ist kein rettender Glaube. Zu glauben, dass es einen Gott gibt und dass nur einer Gott ist, dieser Glaube wird dich nicht retten. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist oder tot ist? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. So, was ist dieser tote Glaube? Offensichtlich also jemand hört, aber tut nicht. Das ist ein toter Glaube. Und der Selbstbetrug besteht darin, dass du meinst, dass dein toter Glaube ein echter Glaube ist. Aber dieser dein toter Glaube bringt keine Werke hervor. Wäre es ein lebendiger Glaube und ein biblischer Glaube, dann würde dein Glaube biblische Werke hervorbringen. Was ist ein toter Glaube? Im Detail. Wir hören und wir bejahen das Wort Gottes. Wir sagen sogar, wir glauben dem Wort Gottes. Und vielleicht sprechen wir auch mit anderen darüber. Aber wir handeln nicht nach Gottes Wort. Wir widerstehen dem Wort. Wenn du nicht nach dem Wort Gottes handelst, obwohl du es gerade gehört hast, dann widerstehst du dem Wort Gottes. Und dem Wort Gottes widerstehen ist also nicht Glaube, sondern Unglaube. Rebellion, Söhne des Ungehorsams. Und es ist, weil man ja bewusst widersteht, gerade hat man gehört, aber man tut nicht, weil man bewusst widersteht, ist das ein tief sitzender Unglaube und Zweifel. Zweifel ist es deswegen, wenn du überzeugt wärest, dass das, was gerade gesagt wurde, dass du das tun sollst, dann würdest du es tun. Weil du aber nicht davon überzeugt bist, dass das der Wille Gottes für dich ist und du dem Ganzen widerstehst, ist das Unglaube und ein tief sitzender Zweifel. Und durch diesen Zweifel und Ungehorsam verhindern wir, dass das Wort bewirkt, was Gott gefällt. Gott sendet in der Predigt oder in der Bibellese sein Wort in dein Leben. Und jetzt erwartet er, dass du nach diesem Wort handelst. Wenn du nach diesem Wort handelst, erfüllt sich das, was wir aus Jesaja 55, 11 kennen. So wird mein Wort sein, spricht der Herr, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt. Und ausrichten oder ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort hat in sich die Kraft, in deinem Leben das auszuführen, wozu Gott es gesandt hat. Deswegen, Gottes Wort ist das, was dich dazu antreibt, den Willen Gottes zu erkennen und dann auch zu tun. Auf diese Weise betrügen wir uns selbst und unser Herz, weil wir uns vormachen, wir hätten biblischen Glauben. Dabei ist es nur ein toter Glaube. Bist du dann immer noch Christ? Ja, du bist immer noch Christ. Aber ein fleischlicher Christ. Ein seelischer Christ. Du lebst natürlich nicht in deiner Berufung. Aber genau das ist ja der Platz, den Gott für dich vorbereitet hat, wo seine komplette Versorgung für dich, auch für deine Familie, auf dich wartet. Jesus, und damit möchte ich abschließen, Jesus ist unser Vorbild. Er hatte einen sehr schweren Weg vor sich, das wissen wir alle, die wir gläubig sind. Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und er drückt es an vielen anderen Stellen noch ganz ähnlich aus. Siehe, in der Schriftrolle ist von mir geschrieben, meinen Körper hast du mir gegeben, den ich darbringe als ein Opfer und so weiter, Hebräer Kapitel 10. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, o Herr. Dafür hat der Herr dich gerettet. A, dass du frei bist von der Macht Satans. B, dass du keine Angst mehr haben musst vor dem Tod, weil du weißt, du wirst die Ewigkeit bei Gott verbringen. Also gib Gas, geh drauf los. Du hast nichts zu verlieren, du wirst nur gewinnen. Und hier wird uns noch eine Gruppe vorgestellt aus Psalm 103. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft. Ja, wir bewundern die Engel, was sie für mächtige Dinge und Taten vollbringen. Und hier werden sie genannt Täter seines Wortes. Dass man höre auf die Stimme seines Wortes, preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefalls. Ein Beispiel dazu, der Prophet Daniel, der betet, er sucht Gott für Gottes Willen, betreff des Volkes Israel, das in der Gefangenschaft lebt damals. Und er betet und fastet vor Gott, um zu erfahren, was der Plan Gottes für das Volk Israels, für die Entführten dort in der Fremde. Und dann kommt der Engel Gabriel zu ihm nach 20 Tagen, nachdem er 20 Tage gebetet hat. Und er sagt, du vielgeliebter Mann, vom ersten Tag an hat Gott dein Gebet erhört, aber der Fürst über Griechenland und der Fürst über Persien, glaube ich, hat mir widerstanden und nur allein Michael hat mir beigestanden in diesem Kampf. So, auf, und dann sagt er ganz am Anfang, Daniel, du vielgeliebter Mann, aufgrund deiner Worte bin ich zu dir gekommen. Es sind deine Worte. Daniel hat den Willen Gottes gebetet. Engel sind Täter von Gottes Willen. Deswegen kann ich euch immer wieder nur empfehlen, betet die Psalmen über euer Leben. Sprecht Gottes Wort über euer Leben. Sprecht die Verheißungen Gottes über euer Leben. Denn das ist der Wille Gottes. Und die Engel hören, was ihr sprecht. Und sie ergreifen dieses Wort, das ihr gesprochen habt, über euer Leben. Und handeln mit diesem Wort, das ihr ausspricht. Bin mir nicht sicher, ob ihr das annehmen könnt. Manche schauen mich an, als käme ich gerade in der Mondkapsel daher. Das ist so. Wir reden gern und viel. Aber dass wir eine Entscheidung treffen, als Täter von Gottes Wort in Zukunft, so wie Paulus das sagt, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Dass wir mehr Wort Gottes über uns persönlich aussprechen. Nicht das, was du fühlst und denkst und hörst und wahrnimmst, sondern was Gottes Wort über dich sagt. Wir sind mehr als Überwinder. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und viele andere Verheißungen, die im Wort Gottes stehen. Ich packe diese Aufgabe jetzt an, denn Jesus sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Mit Gott sind alle Dinge möglich. Und viele andere Dinge. Sprich das aus über deine Situationen, über deine Familie, über deine Kinder, die vielleicht noch nicht mit Jesus gehen. Sprich kontinuierlich Gottes Willen über dein Leben aus. Die Engel arbeiten mit. Gott bestätigt sein Wort durch die folgenden Zeichen und Wunder, das ist das, was uns verheißen ist. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, Herr, dass du selbst in deinem Wort sagst, dein Joch ist sanft und deine Last ist leicht. Hilf uns doch zu erkennen, wo wir falsche Lasten rumschleppen. Und hilf uns auch zu erkennen, dass wir heute diese Lasten ablegen und dein Joch aufnehmen und deine Last aufnehmen. Nach deinen Geboten leben, denn deine Gebote sind nicht schwer. Und Vater, ich bitte dich ganz besonders für die Ausrichtung der Gemeinde, jetzt in den folgenden Wochen und Monaten, dass sie deinen Ratschluss erkennen, deinen Willen annehmen und in Kraft und in Macht hinausziehen, um deinen Willen zu tun. Jeder Einzelne, aber sie geschlossen auch als Gemeinde. Und ich bitte dich ganz besonders für diesen evangelistischen Einsatz, wo ein Teil von der Gemeinde hier raus auf die Straße geht. Herr, du siehst all die vielen Menschen auch heute Morgen in Ingolstadt, die zu Hause sitzen, die keine Ahnung von dir haben. In Finsternis, verloren, depressiv, abgeschlagen, ohne Hoffnung, ohne Gott in dieser Welt. Und Vater, wir beten, dass du dein Wort mächtig machst in dieser Stadt, dass du dein Banner aufrichtest in dieser Stadt, dass dein Wort mit großer Kraft und großer Freudigkeit verkündigt hinausgetragen wird und dass viele kommen und hören und glauben und gerettet werden und den Gemeinden hinzugetan werden. Schenke du deinen Segen, o Herr, schenke du große Hingabe auch in der Zeit der Vorbereitung, Herr, dass wir alle hinausstürmen wie eine Armee, um deinen Willen auszurichten. Danke dafür, danke für deine Versorgung in allen Bereichen. Amen. Gott segne euch.